Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und herzlich willkommen in der Plattform heute. Und mein Gast heute ist Therese Degen. Willkommen, Therese.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Freut mich auch. Wie geht's dir hier so im Studio?
Oh ja, noch ein bisschen ungewohnt, weil ich eigentlich noch nie in einem Radiosender war. Aber ansonsten mal. Ganz gemütlich.
Heute ist der Tag, an dem du das Radiomachen kennenlernst. Und ja, du hast auch ein ganz spezielles Thema für uns mitgebracht heute. Und das ist nämlich?
Ja, ich spreche heute ein bisschen über die hawaiianische Kultur und insbesondere über den Hula-Tanz, der seit vielen Jahren eins meiner Hobbys und eine meiner Leidenschaften ist.
Also ganz exotisch heute, ja. Muss ich sagen. Also exotisch heißt von einem ganz anderen Ort auf der Welt. Ich weiß nicht genau, wie viele tausende Kilometer wir von Hawaii entfernt sind.
Auf jeden Fall sehr, sehr weit.
Sehr, sehr weit. Die Musik ist auch ganz anders als das, was wir hier kennen und machen. Der Tanz ist mir unbekannt. Außer das, was ich vielleicht mal im Fernsehen gesehen habe, genau. Aber ob das dann klassisch und traditionell ist, weiß ich natürlich nicht. Aber hoffentlich lernen wir das heute alles von dir. Ich denke sofort an Ukuleles, wenn ich an Hawaii denke.
Ja, also das stimmt auch. Also die Ukulele ist allerdings durch die portugiesischen Einwanderer eigentlich gekommen. Also die ursprüngliche hawaiianische Musik oder der ursprüngliche Hula war eigentlich nur von Trommeln und von der menschlichen Stimme begleitet.
Ja, okay. Also noch
also die Verbindung einfacher. Ist schon richtig, ja. Ukulele Hawaii, es ist wirklich ein Kennzeichen für die hawaiianische Musik heute, aber traditionellerweise hat man eben nochmal einen anderen Aspekt.
Ja. Vielleicht kannst du uns nachher auch verraten, was Ukulele bedeutet, aber zuerst einen Song, der wahrscheinlich nicht allzu unbekannt ist, für mich alles allerdings nicht und für unsere FreeFM-Zuhörer vermutlich auch nicht. Hier ist die Plattform noch bis 17 Uhr mit Lotte Stevens als Moderatorin und Therese Degen heute als Gast. Okay, das war ein cooles Ende. Over the Rainbow. Israel Kamakawiwo Ole.
Genau, da Israel Kamakawiwo Ole.
Genau. Therese Degen heute hier in unserer Plattform auf FreeFM zu Gast, um über Hawaii zu reden, um die Musik, die Tänze, die Hula-Tänze, die du selber auch machst und so. Erstmal diese Figur, dieses Lied Over the Rainbow hat irgendwann in den 2000er die Welt erobert, hatte ich das Gefühl, auf einmal war der überall, dieses ganz einfache, aber sehr berührende Lied. Und auf einmal wussten alle, ach okay, so hört sich Hawaii an. Und das ist irgendwie so krass um die Welt gegangen, obwohl er schon nicht mehr gelebt hat.
Ich glaube, er ist 98 gestorben, ja. Und ich denke mal, dass es auch kennzeichnend für die hawaiianische Musik an sich ist, dass es dadurch, dass in dieser Kultur von vornherein sehr viel musiziert wird, ist es eigentlich immer so was Echtes, so was Authentisches. Und es wird nicht irgendwie schnell gesagt, irgendwie, du bist unmusikalisch, lass das mal oder so, sondern das ist eigentlich das, was mich eigentlich auch so berührt an der, am hawaiianischen Tanz und an der Musik, dass es so im stark in der Kultur verankert ist, während man bei uns ja oft so ein bisschen gleich beurteilt wird oder so.
Ja, ist es gut genug, um damit weiterzumachen. Und dort ist es irgendwie ganz normal, dass man als Kind irgendwie
genau, dass man singt, dass man irgendwie versucht, Ukulele zu spielen oder dass man, also ich habe auch gehört, also zum Beispiel Kinder kriegen mit einem Jahr auch so eine kleine Trommel geschenkt. Echt? Und also gibt es auch teilweise Videos auf YouTube, da sieht man irgendwie Kinder, wie die so schon eigentlich ganz gut. Hey, also aber sehr spielerisch eben.
Ah, cool.
Und ja, ist gerade Israel Kamakawiwo Ole ist ja auch eine für die Hawaiianer eine wichtige Figur, weil er auch ja einfach sehr kritisch mit diesen mit dieser Kolonialisierung und mit dem Tourismus umgegangen ist, und das ist für die Hawaiianer ein sehr 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 zentrales Thema. weil die Kultur eben über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte unterdrückt wurde durch Missionare, durch die USA eigentlich auch, ja. Also die Hawaii annektiert haben.
Also die Hawaii hat echt eine krasse Geschichte, da ist irgendwie 90% der Bevölkerung irgendwann.
Also im Rahmen der Kolonialisierung haben die Einwanderer Lepra zum Beispiel mitgebracht, also die Insel Molokai war sehr typisch als so eine die Siedlung, wo die Leprakranken hinkamen und dann sind eben viele gestorben und dann eben auch, also die kulturelle Identität ist eben verloren gegangen durch die Verbote, um Hula zu tanzen, die Verbote, die Sprache zu sprechen und vieles wurde dann einfach heimlich in den Familien weitergetragen, zum Glück, also sonst wäre das ja jetzt alles verloren.
Und wann war das dann wieder okay, diese Hula-Tänze und Sprachen so zu nutzen?
Also es gab dann ganz stark, eigentlich erst in den 1970ern gab es ganz stark so eine Hawaiian Renaissance. Da haben die Hawaiianer, also die Natives, sich sehr stark bemüht, Schulen zu schaffen, wo die Kinder eigentlich von vornherein wieder Hawaiianisch sprechen oder wieder die Sprache einüben können.
Also sehr krass. Wie bist du denn eigentlich als gebürtige Stuttgarterin, glaube ich, oder?
Ja.
Wie bist du dazu gekommen, zu diesen Tänzen und
Also ursprünglich war es wirklich nur Zufall. Also ein Studienkollege von mir hatte damals jemanden gesucht für eine Gruppe, der mittrommelt oder mitmusiziert eigentlich. Und ich habe gedacht, das klingt irgendwie spannend. Und dann bin ich so reingerutscht. Also gab es einen ganz engagierten Stuttgarter. Der hat auch Tahitianisch zum Beispiel getrommelt, hat eben sehr viel in der Richtung gemacht. Und dann bin ich da so mehr oder weniger hineingestolpert, aber dann eben auch sehr dabei geblieben.
Was waren so deine ersten Eindrücke damals?
Was ich ganz schön fand, ist, dass wir eigentlich gleich so eine Beziehung zu diesem traditionellen Hula bekommen haben, also zu dem Trommeln und dem Chanten. Weil ich jetzt nicht so der Mensch bin, der sich erstmal wohlgefühlt hat in diesem so elegant und so. Also Hula kann sehr, der zeitgenössische Hula kann sehr elegant und gleichzeitig sehr geerdet sein, aber das habe ich damals eigentlich noch nicht so begriffen.
Aber das ist so ein bisschen das Bild, was ich auch habe, so diese vor allem Frauen dann, die eben so links und rechts mit ihren Händen so irgendwie so Wellen machen. So.
Ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Ist es auch so, aber wenn man es richtig macht, sieht es dann auch wirklich sehr, 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 sehr schön aus und ist eigentlich sehr berührend. Aber also das war für mich sowas, was ich erstmal lernen musste, weil ich eigentlich eher das Kraftvolle gesucht hat und eher das sehr Energische. Und das ist im hawaiianischen Tanz eben auch, also gerade im traditionellen Hula sehr stark drin. Ja. Ich habe dann eigentlich erst mit der Zeit erkannt, dass sich eigentlich in der hawaiianischen Kultur beides gar nicht so ausschließt wie bei uns. Also wir haben da so dieses binäre Denken. Bei uns gibt es irgendwie entweder so dieses
entweder elegante, elegant oder...
Aber ich habe irgendwann gelernt, dass eigentlich der Hula auch wirklich nur schön ist, wenn man beides verbindet, also wenn man dieses kraftvoll Geerdete auch mit dieser Eleganz verbindet, auch der zeitgenössische Hula.
Ich versuche es mir so vorzustellen, wie es ist, weil ich kenne wirklich nur diese klassischen Bilder davon und es ist ja interessant, mal zu entdecken, was dann wirklich diese Tänze bedeuten eben. Und zum Beispiel, was zieht man denn traditionell an oder so? Gibt es da irgendwelche Kleidung?
Also es ist nicht, also man denkt ja gerne an irgendwie Bastrock und Kokosnuss-BH. Das sind halt so die Klischees, die man leider...
Heute räumen wir alle Klischees zur Seite.
Wir arbeiten dran. Also traditionellerweise, bevor der Westen kam, haben die Hawaiianer ihre Röcke aus der Rinde von Bäumen gemacht, von einer bestimmten Art von Baum und haben das dann so befeuchtet und dann in einem sehr aufwendigen Akt irgendwie bearbeitet und dann selber bedruckt. Und das heißt Tapa oder Kappa, diese Art von Rindenstoff. Und das hatten die ursprünglich als Röcke eigentlich an.
Okay.
Und
das heute später kam eben,
es wird auch heute noch gemacht, Also es gibt wirklich Künstler, die sich da dann auch irgendwie drauf spezialisiert haben, da die entsprechenden Formen aufzudrucken und wirklich diesen ganzen Aufwand noch betreiben, wo man irgendwie was sehr, sehr Schönes, also dass es sowas noch gibt. Und aber also zum Beispiel, also wir tanzen jetzt eigentlich in Baumwollröcken und Baumwolloberteilen, also Stoff.
Also wichtig ist natürlich die Musik. Wir haben schon ein Stück gehört, das war jetzt eher bekannt. Jetzt hast du noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Ich weiß nicht, was die Titel so bedeuten, aber vielleicht kannst du eine der Titel nennen und können wir uns das mal anhören, so eher traditionelle hawaiianische Musik. Was meinst du, spielen wir jetzt?
Also wir haben was sehr Traditionelles da und das wäre dieses Tu'o'e. Da hört man eben die Trommel und wirklich dieses Chanten.
Ist das das von, wie heißt der Musiker oder?
Ja, das ist Teil von einer CD, die wurde aufgenommen bei einer Show, die eigentlich immer in Maui gezeigt wurde. Mhm. Das ist der Luc Besson oder so.
Ah, okay. Französischer Name. Also was ich hier habe ist, an Künstler habe ich noch Hapa, das andere, ich muss mal gucken, Hawaii-Tradition. Ich denke, das letzte, was wir vielleicht hinzugefügt haben, Ayalo'opele
ist echt. Oh ja, so genau. Ach ja, stimmt. Genau, Ayalo'opele ist super.
Ich lese hier eine Sprache, die ich gar nicht verstehe.
Sorry, jetzt habe ich
okay, dann spielen wir das. Und das bedeutet, hier steht jetzt eine Übersetzung. There is Pele.
Ja, also Pele ist die hawaiianische Vulkangöttin. Also das muss man dazu vielleicht wissen. Ah. Es gibt sehr viele traditionelle hawaiianische Tänze, die der Vulkangöttin gewidmet sind, gerade weil Hawaii Island oder Big Island, also man sagt eher Hawaii Island, Big Island ist so ein bisschen der amerikanisierte Name, ist eben eine vulkanische Insel und da passiert eigentlich ständig was, da fließt Lava und da gibt es eben so die aktivsten Vulkane der Erde.
Echt, okay.
Und die Hawaiianer haben dann eben so diese Vorstellung, dass in dem Vulkan diese Vulkangöttin lebt.
Okay, schön, gut. Dann hören wir uns das jetzt mal an. Wow. Ayalo'opele von,
jetzt muss ich es nochmal sagen. Also es ist traditionell, aber es gibt natürlich Adaptionen von sehr verschiedenen Halaus, also von verschiedenen Hula-Schulen.
Ja. Verstehst du, was sie gesungen haben?
Dadurch, dass ich die Choreografie gelernt habe und kann und mich damit auseinandersetzen musste, auf jeden Fall. Mhm. Und also ich bin auch sonst dabei, gerade die Sprache zu lernen. Also wir haben dann einen Online-Kurs.
Echt? Okay, cool.
Und ja, es ist spannend, aber also dadurch, dass man sich mit den Liedern befasst, kennt man auch eigentlich immer mehr Wörter und ich kann mir das eigentlich auch durch die Lieder, kann ich mir die Wörter eigentlich ganz gut merken.
Naja, und was ist so besonders an der Sprache? Also was ist besonders schwierig oder einfach?
Besonders schwierig für mich ist eigentlich, also man hat je nachdem, ob die Vokale lang oder kurz sind, hat man teilweise eine unterschiedliche Bedeutung. Man hat auch eine unterschiedliche Bedeutung, wenn da manchmal so Akzente vorkommen, dieses Okina. Also das ist wie so ein bisschen wie so ein Knacklaut. Und also es kann die Bedeutung sehr stark verändern. Zum Beispiel das Wort Onauna heißt wohlriechend. Und wenn ich jetzt sagen würde Ona Ona, dann wäre das betrunken. Also ist jetzt nur ein Beispiel. Also kann man eben manchmal so ein bisschen...
Wenn du jemandem ein Kompliment geben möchtest und du sagst, oh, du bist so wohlriechend,
dann
bitte nicht das andere Wort sagen. Okay, ja, und das gehört natürlich dazu, liebe Zuhörer von FreeFM, Therese Degen hier im Studio mit hawaiianischer Tänze. Also du bist eigentlich zu einer Tanz-Trommelgruppe zuerst gekommen.
Genau.
Und jetzt kommt dazu auch die Sprache. Und also ich habe das Gefühl, du bist da ganz, ganz arg involviert.
Ja, also man kann sich diesem Kontext ja eigentlich auch nicht so richtig entziehen, weil das ist ja auch nicht irgendwie das Schöne daran. Also dazu gehört, normalerweise gehört dazu auch, dass man eigentlich seine Instrumente selber baut, dass man irgendwie seine Kleider selber näht und so. Und ich versuche einfach so, das in der Gruppe jetzt in Stuttgart auch so ein bisschen verstärkt anzufangen. Also dass man wirklich eine Bindung zu den Dingen bekommt, die man benutzt. Also dieses einfach Dinge irgendwo einkaufen und irgendwie benutzen, ist ein ganz anderes Feeling, als wenn man jetzt diese Kürbistrommel, die man traditionellerweise benutzt, wirklich selber gebaut hat. Und wir hatten da auch schon die Gelegenheit, also es gibt in Deutschland gar nicht so wenige Hula-Tänzer und es ist auch schon mal jemand gekommen für Workshops und also ich habe da auch eine sehr schöne traditionelle Kalebassentrommel selber bauen dürfen.
Wow.
Und habe jetzt natürlich ein ganz anderes Feeling, wenn ich die spiele, als wenn ich jetzt eine Trommel benutze, die ich irgendwie gekauft hatte. Ich meine, da merkt man auch so ein bisschen, dass das Hula, also der Hula-Tanz so ein bisschen zum Leben wird, die hawaiianische Kultur. Und das ist auch eigentlich was irgendwie was Anstrengendes und so ein bisschen Spirituelles ist. Also das ist mir eigentlich auch wichtig, dass ich das in meiner Gruppe so ein bisschen, dass ich das in meiner Gruppe irgendwie bemerkbar macht. Dass es eben ein sehr langer Prozess der Entwicklung ist und dass es nicht einfach nur so ein Hobby ist, dass man halt so.
Ja, es geht wirklich um die Werte, die, also das, wo es herkommt und so. Und wie groß ist eure Gruppe in Stuttgart?
Also wechseln, also ich habe jetzt sehr, sehr viele internationale Schülerinnen, also insbesondere Japanerinnen kommen zu mir, weil in Japan ist der hawaiianische Tanz sehr, sehr, sehr beliebt.
Okay.
Hat auch was damit zu tun, dass viele Japaner auch nach Hawaii ausgewandert waren, also gibt es teilweise so familiäre Verknüpfungen. Mhm. Gut, es ist auch einfach näher dran.
Das ist nicht so weit voneinander, ja, stimmt.
Und da bin ich eigentlich auch sehr, sehr, sehr glücklich drüber, weil die das eben oft auch so verstehen, so dieses Prozessuale und dieses irgendwie so ein bisschen Teil einer Gruppe zu sein und nicht so auf der Bühne zu stehen und einfach nur zu sagen, ja, ich bin so irgendwie
ja, guck mal,
toll oder so.
Kann,
ja, Mann.
Also, ja, genau.
Das ist halt, das kann einen manchmal so ein bisschen frustrieren, weil auf der Bühne geht es dann auch wirklich darum, dass man so ein bisschen auch sich selber eigentlich vergisst. Also traditionellerweise ist der Hula eben auch ein Tanz, bei dem man so das Ego auf der Bühne eigentlich so ein bisschen weglässt. Mhm. Und gerade dadurch eigentlich so eine Präsenz bekommt, weil man das, was man zu geben hat, eigentlich mit dem Publikum teilen möchte und weil es nicht so um einen selber geht oder um die eigene Eitelkeit.
Es geht nicht um selber irgendwie Erfolg zu haben, sondern das wirklich zu teilen. Ihr wart im Dezember im Roxy hier in Ulm.
Bei der Open State, ja.
Auf der Bühne, wie war das für euch?
Hat Spaß gemacht. Also ich gehe wirklich auch gern eigentlich zu Open Stages, weil dann der Hula eben nicht so in diesem so abgeschlossenen Raum irgendwie ist, sondern auch wirklich in einem Rahmen, wo andere Künstler eben auch sind und sich so ein bisschen ausprobieren. Und ursprünglich habe ich das mit den Open Stages so ein bisschen angefangen, um meinen Schülerinnen eben so ein bisschen Auftrittserfahrung zu geben. Aber ich habe eigentlich gemerkt, dass es sehr viel Freude machen kann. Ja.
Ja. Du sprichst über Schülerinnen, also sind es nur?
An sich nicht, aber Frauen? Bisher hat sich noch kein Mann hergetraut.
Oh, dann lass uns doch mal einen kleinen Aufruf platzieren.
Hallo.
Weil gibt es dann unterschiedliche Rollen zwischen Männern und Frauen? Also wäre das zum Beispiel besonders toll, wenn ein oder mehrere Männer zu eurer Gruppe kommen? Macht das einen Unterschied?
Der Unterschied ist, also ich finde es einfach schade, ne? Also, weil traditionellerweise war der hawaiianische Tanz eigentlich auch ein Tanz, den vor allem die Männer betrieben haben, auch mit einer starken Nähe zum bisschen zum Kampfsport eigentlich.
Okay.
In den alten Zeiten haben eigentlich die Chiefs, also die hierarchisch oben stehenden Menschen in Hawaii, sind in die Hula-Schulen gegangen und haben geguckt, ja, welche Männer sind hier irgendwie besonders fit und wen nehme ich mir als Krieger sozusagen
mit. Okay, und die haben dann getanzt.
Also die haben, aber in den Hula-Schulen wurden die ausgewählt als Krieger sozusagen. Die haben in den Hula-Schulen geguckt, okay, der ist stark irgendwie, der kann irgendwie
also wenn der
stundenlang
Mann
in der Hocke laufen
kann,
und irgendwie an.
Okay, dann kann er auch kämpfen quasi so.
Also
so,
den traditionellen Hula schon, weil der traditionelle Hula ist tatsächlich was, wo man sehr, sehr, sehr stark und sehr, sehr ausdauernd sein muss.
Okay.
Also wirklich, es gibt so dieses, dieses in der Hocke laufen und
okay, das kenn ich irgendwie von anderen Ländern, von anderen Traditionen, die dann so wirklich, ich kann das nicht. Macht ihr das auch jetzt so? Oder?
Schritt für Schritt.
Da muss man schon warnen, dass man irgendwie ein bisschen Kondition mitbringt oder so, wenn man zu der Gruppe kommen möchte.
Nee, also wir fangen schon langsam an.
Okay.
Wir fangen schon langsam an und gucken dann einfach.
Also eigentlich braucht man keine Vorkenntnisse oder keine besondere Tanztalente oder so. Also man kann einfach aus Interesse dann, aber dann auch ja an der Musik, an der Kultur, weil es ist ja das ganze Paket. Es geht ja nicht nur um einmal Fuß links, einmal Fuß rechts. Es geht wirklich um das Ganze.
Genau,
so.
Background und also es ist auch oft so bei den traditionellen Tänzen, dass man nicht nur tanzt, sondern auch gleichzeitig irgendwie was singen muss oder so bestimmte Verse ankündigen muss oder darf.
Okay.
Also so ziemlich Multitasking eigentlich. Ja.
Okay, alle, die gerne Multitasking machen. wie kann man denn dazu stoßen? Also wenn jetzt ein Mann oder eine Frau zuhört und sagt, boah, ich bin in Stuttgart und ich möchte das mal ausprobieren, kann man so reinschnuppern? Und
auf jeden Fall. Also eine Probestunde gibt es auch gratis. Okay. Also kann man einfach vorbeikommen.
Wie erreicht man dich?
Also man kann, also wir trainieren im Moment jeden Donnerstag von, das ist allerdings ein Vormittagstermin, von 10.30 Uhr bis 12 Uhr im Rhythmico in Stuttgart-Vaihingen und Freitag Abend im Moment von 19 bis 20.30 Uhr auch dort.
Okay, und ist es dann anderthalb Stunde wirklich tanzen oder macht ihr dann auch andere Sachen?
Also es ist tatsächlich vor allem Tanzen. Also mir ist es relativ wichtig, dass man viel Grundschritte macht, weil ich finde, dass es eigentlich auch nur dann wirklich am Ende schön aussieht.
Ja.
Und man muss sich so an diese Bewegungsmuster wirklich auch ein bisschen erstmal gewöhnen, weil das, was man so kennt als diese Hüftbewegung beim Hula, ist eigentlich eine Bewegung, die ganz natürlich entsteht, dadurch, dass man relativ weit unten in den Knien steht. Und wenn man sich so fortbewegt, dann können die Hüften eigentlich nicht anders, als sich auch mitbewegen. Also es ist nicht so eine bewusste Akzentuierung, sondern es ist eigentlich was sehr...
Ja, es kommt aus den Knien und geht da
genau, in die Hüfte. Genau, aber rüber. Uns ist es so ein bisschen irgendwie unnatürlich geworden, auch also die Hüften zu bewegen und eben weit unten in den Beinen zu stehen.
Leider ist es hier Radio und genau. Können wir es gerade nicht vormachen. Aber ja, wie du es beschreibst, kann ich mir schon was dabei vorstellen. Und
dann ist es halt oft so, dass also die Hände, also man ist unten in den Knien und die Hände erzählen dann oft so Details von der Geschichte. Also wenn irgendwie von Blumen erzählt wird, dann stellen die Hände so Blumen dar und.
Also das geht wirklich darum, dass dann das, was gesungen wird, auch irgendwie ausgebildet wird, abgebildet mit den Händen und mit dem Körper.
Ja.
Deswegen muss man ja verstehen, worüber es geht. Also deswegen lernt man ja auch die Sprache, so wie du.
Ja.
Finde ich ganz mutig, ja, Therese, dass du die Sprache lernst. Okay, lass uns noch ein bisschen Musik hören, weil heute haben wir ja die Chance, hier die traditionelle hawaiianische Musik zu hören, die du mitgebracht hast. Was habe ich hier noch an Lieder? Ich habe noch
Vielleicht das Kekuko Eke Manawa.
Ja, genau. Kekuko.
Aber das ist so ein bisschen noch so eine Mischung aus traditionell und zeitgenössisch.
Okay.
Und dann kann man langsam so ins mehr zeitgenössische übergehen.
Also heute die Plattform auf FreeFM komplett live aus Hawaii. Oh, das wäre schön gewesen, oder Therese? Live aus Hawaii sind wir hier auf FreeFM natürlich mit der passenden Musik. Ja genau, das hört sich ein bisschen anders an als, als Deutsch. Wir sind nämlich nicht heute in Ulm. Wir sind nicht in Ulm. Therese Degen und ich, wir sind jetzt auf
kurz
Hawaii.
Rübergeflogen.
Ja, wir sind kurz rübergeflogen. Die Temperaturen sind echt angenehm heute. 25, 26 Grad. Wir haben hier Cocktails ohne Ende und Musik. Und ich habe gehört, dass es Schnee hat in Ulm. Aber
gut. Es berührt uns nicht weiter.
Wir tanzen weiter am Strand.
Es ist gar nicht so unanstrengend, übrigens im Sand zu tanzen. Ich wollte es nur sagen.
Okay, also vielleicht doch lieber eine Bühne dann. Therese, das, was wir gerade gehört haben, ist traditionelle hawaiianische Musik. Darauf tanzt man dann, so wie man tanzt, so wie du das machst, so wie ich das noch nicht kann. Du hast vorher erwähnt, noch nicht. Ich schließe nichts aus in meinem Zukunft. Du hast vorher erwähnt, dass mit den Händen getanzt wird, dass damit eigentlich ein bisschen
Geschichten erzählt.
Woher kommt das oder wieso?
Also die Ursache dafür ist eigentlich, dass die hawaiianische Kultur, bevor die Europäer oder bevor der Westen kam, eine rein mündliche Kultur war, also eine Kultur, die eigentlich keine Schrift hat. Und das gilt eigentlich für alle Kulturen, die keine Schrift haben, dass man sich eigentlich so die Genealogie oder die eigene Herkunft weitererzählen muss. Und der Hula ist eigentlich so die Form, wie diese Herkunft weitererzählt wurde. Also das Zentrale sind dann schon die Lieder, die eben gesungen und getrommelt werden. Aber vielleicht kann man sagen, dass der Hula dann eigentlich auch so ein bisschen so eine Art Mnemotechnik ist. Also so, dass man es sich eigentlich merken kann. und dass man die Möglichkeit hat, es von Generation zu Generation weiterzugeben. Und es ist auch eine Art, sich dann an bestimmte Vorfahren zurückzubinden. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch jetzt Hawaiianer, die sagen, ja, ihre Abstammung kommt irgendwie direkt von der Vulkangöttin Pele. Also ist so eine mythische Rückbindung an einen Ursprung.
Ja. Okay, und das wird dann alles mit den Händen, weil ich meine, meine Hände
auch
sind jetzt nicht ausgebildet, aber wie viele Bewegungen kann man denn überhaupt mit Händen machen?
Also man kann zum Beispiel, also man hat ja das Gesicht auch noch dazu, also man kann zum Beispiel schauen, indem man sich irgendwie die eine Hand ans Auge hält und die andere so hoch, also guckt man zum Berg hoch oder wenn man irgendwie eine bestimmte Gegend zeigen möchte, kann man so den einen Arm hoch und mit dem anderen macht man dann so eine weite Bewegung.
Also so wie eine Art Gebärdensprache, aber...
Ja, so ähnlich wie...
doch nicht das Gleiche. Also, doch
also ich finde es halt, wenn man die Gebärdensprache richtig versteht, weil bei einer Gebärdensprache ist ja auch nicht alles ikonisch. Bei einer Gebärdensprache ist ja auch nicht alles nur bildhaft. Mhm. Also bei einer Gebärdensprache gibt es ja auch Gesten, die man eigentlich nur versteht, wenn man die Gebärdensprache versteht.
Ja.
Und so ähnlich ist es eigentlich beim Hula. Also ich werde halt manchmal von meinen Schülerinnen auch gefragt, weil es gibt manchmal tatsächlich so Bewegungen, die sind einfach so ritualisierte Abläufe und die haben dann einfach keine Bedeutung. Und dann wird man dann manchmal gefragt, was bedeutet das jetzt? Und ich so, ja, wir haben da den Arm da irgendwie rechts und hier den Arm irgendwie so an der Brust, das bedeutet jetzt gar nichts.
Okay. Also wenn man sich da auskennt, dann kann man tatsächlich viel verstehen dann aus, okay, interessant. Ich dachte, das ist einfach schön aussehen.
Das auch.
Okay, aber da werden echt Geschichten erzählt. Sehr interessant, Therese, was du uns hier heute alles verrätst, so über diese hawaiianische Tanz. Und du lernst jetzt die Sprache, genau. Hast du denn den Wunsch, auch mal nach Hawaii zu gehen?
Unbedingt. Also das musste ich. Ja, das ist ja sehr krass. Wir sind zwar gerade da, aber genau.
Ja, wir sind gerade da. Oh, jetzt sind wir auf einmal wieder in Ordnung. Nee, ich meine, Hawaii ist schon weit weg und so. Und aber wenn du diese Tänze und du hast schon deine eigene Trommel gebaut und du lernst die Sprache und ich meine, dann ist es quasi doch, ja.
Es ist tatsächlich der Plan, also noch kein konkreter Plan, aber ein Wunsch. Es wird natürlich immer, also ich möchte natürlich, wenn ich jetzt nach Hawaii gehe, möchte ich dann wirklich auch lange bleiben und mich intensiv auch eben mit Hula und mit den Backgrounds irgendwie weiter beschäftigen können. Also
hast du da schon Kontakte oder so?
Ja, also wir haben in Deutschland eben schon Workshops mit Dozenten unterrichtet aus Hawaii, also mit Kumuhula, mit Hula-Lehrern von Hawaii. Mhm. Und das sind auch eigentlich schöne Kontakte und Verbindungen entstanden.
Also die kommen dann daher extra für diesen Workshop nach Deutschland?
Genau, ja.
Wie ist es denn für die, um in Deutschland zu sein oder sind die das einfach gewohnt, dass sie sagen?
Deutschland nicht unbedingt, also die sind sehr stark gewohnt, also viel nach Japan zu gehen, weil eben auch der Wunsch groß ist, den Tanz zu lernen und bei uns, also in Deutschland ist es noch so ein bisschen zerstreuter, aber es gibt halt verstreut doch viele, viele Leute, die sich die Hula tanzen, also auch nicht nur Deutschland, auch in Russland und in Frankreich, Spanien,
ja.
Niederlande zum Beispiel.
Belgien vielleicht, keine Ahnung. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir da schon allgemein dann so viel Erfolg und dass es an einem Tag dann tatsächlich wahr wird. Und wow, das muss schon magisch sein, wenn du dann all diese Vorgeschichte hast und dieses
Wissen. Also ist wahrscheinlich ein ganz anderes. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen ein melancholischerer Weg, weil man ja eigentlich auch so ein bisschen dieses... gut, ich glaube, ich hatte nie diese Paradiesvorstellung von Hawaii. Das war auch nie das, was mich irgendwie angesprochen hat. Weil Hawaii ist ja heute eigentlich auch kein Paradies. Das ist ja eigentlich nur unsere Projektion. Also ich glaube, das Leben auf Hawaii, gerade für die Natives, ist sehr, sehr schwierig. Allein finanziell, also weil eben die Mieten sind sehr hoch und viele Natives sind auch... obdachlos oder haben ein sehr kompliziertes Leben.
Das ist schon ein großer Kontrast dann mit diesem, mit dieser Vorstellung von dem Paradies. Also die meisten Bilder, alles Blumen und Röckchen und Tanzen, aber die Wahrheit, also heutzutage haben die echt Schwierigkeiten.
Ja, absolut. Ja.
Wie groß ist denn der Anteil noch an Natives?
Ich glaube, es ist immer noch so um die 10%. Mhm. Gut, ist natürlich, die Hawaiianer sind sehr gemischtes Volk, weil es sehr, sehr viel Einwanderung gab aus verschiedenen Regionen. Auch im Rahmen der zum Beispiel der Zuckerrohrindustrie, die sehr stark war. Da sind sehr viele Japaner und Filipinos, aber auch sehr viele Menschen nach Hawaii gekommen,
ja,
haben dort gearbeitet und hat sich auch ziemlich gemischt. Also wenn man Hawaiianer fragt, dann haben die oft einen sehr diversen Background und haben die irgendwie wie jemand, der vielleicht Filipino ist und ein bisschen Native und.
Also an sich schön, dass sich das alles vermischt.
Nur, ja, es ist spannend.
Ja, genau, spannend. Nur, ja, wenn nur 10% da noch übrig bleibt, quasi, wird dann aktiv zugeschaut, dass diese Kultur, die Sprache, die Tänze, dass es wirklich festgehalten wird, dass das
weitergemacht wird? Ja, da wird sehr aktiv danach geschaut. Und die Art, wie die Hawaiianer eigentlich ihre Sprache wiederbelebt haben, wird eigentlich von anderen indigenen Völkern auch teilweise als Vorbild gesehen. Also wurde schon sehr, sehr viel unternommen von den Hawaiianern selber und auch gerade für den Hula-Tanz, also dass da wirklich, dass es wirklich bleibt, weil es ja die kulturelle Identität ist.
Hm. Also ich dann gut an sich, dass zum Beispiel dann diese Lehrer nach Deutschland kommen oder in andere Länder reisen, weil das macht schon, dass es wichtig bleibt, dass es
auf jeden Fall. Aber was wir nur immer aufpassen müssen ist, weil man landet ja selber gerne in so eigenen Projektionen und deswegen ist es auch eigentlich so, ich denke, es ist bei den Hawaiianern auch ein bisschen umstritten. Es gibt welche, die sagen, wir gehen nirgendwo hin und zeigen die Sachen, weil das irgendwie viel zu wertvoll ist, und dann gibt es andere, die sagen, wir müssen dafür sorgen, dass es bleibt, und es ist auch für andere Kulturen wichtig oder es ist auch für andere Kulturen interessant.
Ja, okay.
Also gibt es eigentlich auch so ein bisschen beide Seiten.
Also manche,
und ich kann beide Seiten eigentlich verstehen.
Ja. Also entweder schützen oder nach außen bringen und verteilen, okay.
Weil ich glaube auch gerade, ich weiß nicht, wir Deutschen, wir neigen manchmal dazu, uns so ein bisschen was, also irgendwie viel auf irgendwas zu projizieren, was so ein bisschen dann auch esoterisch wird. Also die hawaiianische Kultur wird jetzt wahrscheinlich auch nicht nur von den Deutschen, sondern überhaupt so ein bisschen esoterisiert auch, also so ein bisschen kommerzialisiert und so ein bisschen so, also auch dann dadurch wieder kaputt gemacht. Da muss man immer ein bisschen aufpassen.
Ja, diese Balance, dieser Gleichgewicht ist natürlich nicht einfach. Nee, schön, dass du heute hier bist, um darüber zu sprechen, weil fast alles, was du heute erzählst, ist für mich ziemlich neu. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt und ich vermute, viele unserer Zuhörer werden das Gleiche sagen.
Ja.
So, und deswegen ist es immer schön. Dafür dient natürlich auch diese Sendung. Die Plattformsendung ist ja da, um Vereine irgendwie in die Welt zu bringen und ein bisschen zu erzählen, womit sie sich beschäftigen. Wo kann man denn euer Verein sonst erreichen? Seid ihr auf
Facebook? Also wir haben eine Facebook-Seite, der Titel ist Manu Torau und Ori Tahiti Berlin, also weil wir eben auch tahitianischen Tanz eigentlich machen und eben auch da mit Berlin stark verknüpft sind.
Genau, was war das erste? Kannst du nochmal sagen?
Manu Torau.
Wie schreibe ich das?
Manu Torau.
Manu Torau.
Das heißt, also es ist tatsächlich ein tahitianischer Name eigentlich, es heißt so viel wie Vögel des Nordwindes.
Okay.
Haben wir damals. Tahitianischen Namen darf man sich selber geben, bei den Hawaiianischen ist es ein bisschen schwieriger. Und haben wir damals erfunden, weil wir eine sehr diverse Gruppe eigentlich waren.
Und
also
haben
so, als hätte der Wind uns, so der wilde Wind uns irgendwie so zusammengeweht.
Haben die was miteinander zu tun, diese Tahitianische und Hawaiianische Tänze?
Es gibt Ähnlichkeiten. Also es gibt beim tahitianischen Tanz gibt es den Aparima, das ist auch so eine Art Erzähltanz. Und dann gibt es beim tahitianischen aber einen sehr, sehr wilden Trommeltanz, der ist auch sehr, 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 sehr spannend. Der ist ein bisschen anders, also da gibt es eigentlich nicht so das Äquivalent jetzt im hawaiianischen. Und also man hat beim tahitianischen eigentlich viel akzentuiertere Hüftbewegungen und auch mehr Variationen. Also grundsätzlich kann man vielleicht sagen, mehr Hüfte und irgendwie oft auch mehr mehr Action. Man teilt ja nicht. Mehr Action.
Okay. Cool. Okay, noch ein bisschen Musik. Noch bis 17 Uhr bin ich hier im Studio mit Therese Degen. Und Musik davon müssen wir irgendwie ja, mehr hören heute. Was würde ich denn noch spielen? Ich habe noch.
Hoi Ho Mai können wir spielen. Das haben wir auch da im Roxy getanzt. Genau. Das ist von Kumukavike Alfice, Liedschreiber und Kumula aus San Francisco.
Und kannst du sagen, worüber das geht?
Das Lied erzählt von der Liebe.
Oh, das finde ich ganz schön.
Also eigentlich erzählt das Lied von einer Liebe, die schon über einen langen, längeren Zeitraum besteht.
Okay.
Das ist also sehr schön und romantisch.
Hoi Ho Mai. Mai.
Ja.
Superschön. Ho I Hu Mai. Wunderschön.
Ja, das ist sehr schön.
Heute mitgebracht von Therese Degen aus Stuttgart. Diese wunderschöne hawaiianische Musik. Wir reden über Hawaii. Und ich habe am Anfang der Sendung gesagt, dass wir irgendwann verraten werden, was Ukulele bedeutet.
Jawohl, Ukulele ist eben ein hawaiianisches Wort. Und Uku heißt eigentlich der Floh und Lele heißt Hüpfen. Hüpfender Floh, genau.
Wieso?
Ja, das kommt daher, dass also das haben die portugiesischen Einwanderer haben so eine kleine Gitarre mitgebracht mit vier Saiten eigentlich, also so ein kleines Saiteninstrument und haben da eigentlich relativ schnell drauf gespielt. Und die Hawaiianer waren immer sehr, sehr interessiert daran, eben solche musikalischen Eindrücke aufzunehmen und selber zu adaptieren. Und so ist eigentlich die Ukulele entstanden. Und anscheinend haben sich die Finger so schnell bewegt bei den Einwanderern, dass das zumindest so aussieht.
Dass das der Name wurde. Sehr schön. Weil Ukulele spielen ist irgendwie, also ich kenne ein paar Leute, die Ukulele spielen und sich eine gekauft haben. Was ist daran so interessant? Wieso ist es so attraktiv?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich denken die Leute, dass es relativ einfach ist. Wobei ich finde es jetzt auch nicht unbedingt einfach. Also bei mir ist es so, dass ich, also ich habe auch die Saiten umgespannt. Also ich spiele auch so ein bisschen Ukulele, aber ich bin halt Linkshänder und ich möchte eigentlich ungern mit der rechten Hand strummen irgendwie. Also wir versuchen das halt auch Teil des Hula-Unterrichts eigentlich zu machen, dass man eben auch wirklich dann versucht, Schritt für Schritt die Lieder eben selber auch live zu begleiten, so wie man es beim traditionellen macht.
Du hast diese Tanzgruppe in Stuttgart. Sagt ihr dann, wenn ihr für die Probe freitags ankommt, begrüßt ihr euch mit Aloha?
Ja.
Tatsächlich?
Und also wir machen tatsächlich auch noch vor jedem Unterricht machen wir auch noch einen Chant. Also wir machen so einen Gesang, wir nehmen uns an den Händen und machen tatsächlich auch so einen Gesang zusammen.
Kannst du davon ein Stückchen machen? Oder dass wir uns so vorstellen können, wie sich das anhört?
Also wir machen Eho Mai zum Beispiel. Eho Mai kaike mai luna mai e. Ona mea hona noia, ona mele. Eho Mai, Eho Mai, Eho Mai e. Und dann geht es meistens noch eine Tonlage höher weiter. Und noch
wow,
eine
Therese. Das ist wunderschön. Das ist eine bestimmte Technik, die du machst, diese Vibration.
Haben die Hawaiianer gerne so diese starke Vibration dabei in der Stimme.
Wow. Genau.
Und Aloha sagen wir auch. Aloha ist ein ganz wichtiges Wort bei den Hawaiianern.
Es ist nicht nur einfach Hallo, sondern mehr als das.
Genau. Und also es zum Beispiel eine der Königinnen hat zum Beispiel gesagt, man darf eigentlich nur Aloha zu einem gegenüber sagen, wenn man in dem Moment eigentlich keinen Groll gegen den hegt und wenn man in dem Moment wirklich nur positiv von ihm denkt. Also Aloha hat sehr, sehr viel mit Respekt zu tun. Auch wenn das Gegenüber Fehler hat oder Fehler macht oder so, also mit diesem Aloha wird eben sehr stark dieser Respekt ausgedrückt und die Liebe, also so eine ganz eigentlich universelle Liebe.
Okay, also wenn man zu jemandem Aloha sagt, dann meint man wirklich, also dann das ist quasi auch demjenigen Gutes wünschen gleichzeitig.
Ja, absolut.
Das ist aber schön. Und was sagt man denn, wenn man sich verabschiedet, Therese?
Eigentlich auch Aloha.
Okay, das ist schön.
Praktisch. Man muss, also wir Deutschen müssen aufpassen, weil wir sagen immer gern Aloha. Also das H darf man aussprechen.
Das H.
Also muss man aussprechen.
Muss man aussprechen, okay. Ja, sehr cool, dass du heute da warst, Therese Degen, für die Tanzgruppe. Erwähne nochmal einmal diesen Namen, dann kann man
Manu To'erau.
Manu To'erau.
Und die Seite heißt Manu Teurau und Ori Tahiti Berlin.
Genau, auf Facebook kann man das finden, wenn man Bock hätte vielleicht. Auch diese hawaiianische Kultur, die Tänze kennenzulernen, die Instrumente, die Musik, also mehr als nur ein bisschen Hände bewegen, haben wir heute gelernt in dieser Plattformsendung, ist es viel mehr. Man kann diese Sendung noch nachhören übrigens auf www.freefm.de. Kannst du in die Mediathek gehen und da dann noch ein bisschen genießen, also die Musik genießen natürlich auch und alles, was du uns heute verraten hast, diese kleine, ja, doch eine ganz neue Welt, die auch für mich und unbedingt für andere auch aufgegangen ist. Vielen Dank, Therese.
Danke euch,
dass du heute da warst.
Gemacht.
Und gute Rückreise und das allerletzte Wort, Aloha.
Aloha.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.